Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen am Stephansplatz.
Oder bei der Gloriette, bei Schönbrunn. Und ich versetze mich so circa 14 Millionen Jahre zurück, dann stehe ich an einem tropischen Strand oder einem subtropischen Meer.
Schneeweiße Sandküsten, Palmen, ein herrlich blaues Meer lädt mit 28 Grad Celsius im Sommer zum Baden ein. Aber
nicht sehr lang, weil da drinnen gibt es über 20 verschiedene Haiarten und der größte ist fast 20 Meter lang und hätte wahrscheinlich so einen Taucher relativ geschwind zusammengefressen. Aber es ist natürlich eine faszinierende Landschaft.
Vor vielen Millionen Jahren weiden Seekühe in Otterkring in einer Seenlandschaft. In Kalksburg säumen Wälder eine Steilküste, während unten der Ozean tobt.
Und warum wissen wir so viel darüber?
Das fragt Matthias Harzhauser, Direktor der geologisch-paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien und Professor an der Universität Graz. Eine Antwort hat er auch parat.
Weil auf Wiener Stadtgebiet gibt es hunderttausende Fossilien. Und diese Fossilien sind Muscheln, Schnecken, Fische, alles Mögliche. Und aus denen kann man sehr gut rekonstruieren, wie warm war das Wasser, wie warm war die Temperatur draußen, wie war die Saisonalität, wie war es im Sommer, wie war es im Winter.
Dieses Meer ist heute verschwunden. In der Donau schwimmt kein einziger Hai. Auch der weiße Sandstrand ist weg. Ein subtropisches Wien, das ist heute Vergangenheit. Wer hätte also gedacht, dass dieses Meer aus längst vergangenen Zeiten so wichtig sein wird für die klimaneutrale Zukunft der Stadt? Wien wandelt sich langsam, aber stetig. Und damit meine ich nicht, welches Geschäft auf der Maria-Hilfer-Straße neu eröffnet hat oder wo gerade neue Bäume gepflanzt werden. Nein, es gibt Veränderungen, die sind grundlegend. Also wirklich grundlegend.
Aber was sich natürlich verändert, ist die Landschaft durch die Tektonik.
Die Erde, auf der wir stehen, besteht aus großen tektonischen Platten, die sich bewegen. Aneinander vorbei, voneinander weg oder aufeinander zu. Wenn diese tektonischen Platten aufeinander prallen, kommt es zu Erdbeben. Aber es können auch neue Gebirge entstehen oder tiefe Senken. Da, wo vorher Wasser war, Flüsse oder eben ein Meer, ist dann ein leeres Becken.
Man kann sich das leicht vorstellen, wenn ich den Untergrund hochhebe, dann zieht sich das Wasser logischerweise zurück. Es kommt natürlich unglaublich viele Flüsse, die das Sediment hineinspülen und langsam wird diese große Badewanne angefüllt.
Unter Ostösterreich erstreckt sich eine solche Badewanne. Und zwar genau da, wo früher das Meer war. Und diese Badewanne, die ist das Wiener Becken.
Das Wiener Becken ist ein sedimentäres Becken, das so in Staffeln abgebrochen ist und immer tiefer wird, bis einige Kilometer Tiefe, bei Schwächer zum Beispiel. Und das ist im Laufe der Zeit immer von Sand, Ton aufgefüllt worden. Von dem Meer, von den Flüssen, die reingekommen sind.
Das, was da reingespült wurde, Sand, Ton und Kalk, hat sich im Laufe der Millionen Jahre zu Gesteinsschichten verhärtet. Wie es sich für eine Badewanne gehört, ist auch Wasser im Wiener Becken. Heißes Wasser. Und genau diese einmalige Struktur
ist der Grund, warum wir Geothermie nutzen können.
Das ist Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende in Wien, präsentiert von Wien Energie. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Ich bin Jonas Ross und in diesem Podcast wollen wir herausfinden, wie Wien Energie, Österreichs größter Landesenergieversorger, das eigentlich schaffen will. Eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Metropole Wien. Was bedeutet das schon heute für die Mieterinnen, Mieter und HauseigentümerInnen? Wie steht es um die Versorgungssicherheit? Wer hat das alles durchdacht? Und was hat die Geothermie und ein verschwundenes Meer mit all dem zu tun? Auf der Suche nach Antworten begleitet mich Barbara Fleißner. Sie spricht in jeder Folge und auch in dieser ganz ausführlich mit den Menschen, die Wiens Wärme- und Energiewende vorwärts bringen. Und das ist Folge 2. Tief unter Wien. Wenn Wien bis 2040 klimaneutral werden will, bedeutet das auch, dass die Wienerinnen und Wiener künftig klimaneutral mit Wärme versorgt werden müssen. Dafür braucht es in Wien einerseits den massiven Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur, aber auch die Umstellung der Fernwärmeerzeugung auf klimaneutrale Quellen. Über den flächendeckenden Ausbau des Fernwärmenetzes haben wir bereits in Folge 1 gesprochen. In dieser Folge sehen wir uns an, wo die klimafreundliche Wärme herkommen soll. Für deren Erzeugung setzt Wien Energie auf eine Reihe von Technologien. Dazu gehört etwa die Müllverbrennung sowie die Nutzung von industrieller Abwärme, etwa von Datencentern. Stark ausgebaut werden außerdem auch Wärmepumpen. Und 2040 soll die Fernwärme zu rund je einem Viertel aus Müllverbrennung, Tiefengeothermie, Wärmepumpen und einem grünen Kraftwerk erzeugt werden. Neue Wege geht Wien Energie dabei besonders im Bereich Tiefengeothermie. Die Nutzung von Erdwärme wird bis 2040 den Wärmebedarf von 200.000 Wiener Haushalten decken. Die inzwischen aufgefüllte Badewanne, das Wiener Becken, ist tief. In rund 3000 Metern Tiefe finden sich zum Beispiel uralte Schotterkörper.
Und diese Schotter sind ehemalige Flusslandschaften, die heute tief abgesenkt sind. Und weil diese Schotter sehr porös sind, kann da drinnen sich Wasser gut transportiert werden, weil es große Hohlräume hat. Dieses Wasser ist natürlich in dieser Tiefe sehr stark aufgeheizt und ist eine ideale Quelle für Wärmeenergie.
Und hier kommt Geothermie ins Spiel.
Also die Geothermie ist die Nutzung der Wärme, die im Erdinneren gespeichert ist.
Alle 100 Meter Richtung Erdmittelpunkt wird es unter Wien um etwa 3 Grad wärmer. Edith Hasslinger, Sie haben sie gerade eben gehört, ist Senior Scientist am Austrian Institute of Technology, spezialisiert auf Geothermie und stellvertretende Obfrau im Verein Geothermie Österreich. Sie weiß, wo diese Wärme herkommt. Zu einem geringeren Teil aus der Restwärme, der Erdentstehung. Aber der Hauptteil der Wärme entsteht
durch den Zerfall von natürlichen Radioisotopen im Erdinneren. Und diese Wärme steigt halt vom Erdinneren Richtung Kruste, also Richtung Erdoberfläche auf. Und die können wir nutzen in unterschiedlichen Tiefen.
In diesen alten Gesteinsschichten liegt also eine verborgene Ressource: Wärme. Wärme, die seit Jahrmillionen unter unseren Füßen gespeichert ist, in Form von heißem, zirkulierendem Wasser. Und schon bald, so der Plan, können wir diese Wärme nutzen, um Wiens Wohnungen zu beheizen.
Gerade in Wien haben wir die große Herausforderung, dass es sehr viele Gasthermen gibt und die Geothermie kann da eine ganz wichtige Rolle spielen, aus diesen fossilen Brennstoffen beim Heizen auszusteigen.
Die Geothermie spielt bei der Dekarbonisierung der Fernwärme eine große Rolle und beherrscht aber noch viele weitere Spielarten.
Geothermie ist in der einen oder anderen Form praktisch überall einsetzbar, weil es eben verschiedene Technologien umfasst und verschiedene Temperaturen.
Wenn wir über die Geothermie als Wärmequelle sprechen, sprechen wir eigentlich über zwei verschiedene Ausführungen. Da wäre einerseits die oberflächennahe Geothermie.
Bei der oberflächennahen Geothermie, wo halt die Temperaturen bis ca. 30, 40 Grad erreichen, da gibt es die klassischen Erdwärmesonden, die viele Leute kennen. Es gibt auch unterschiedliche andere Formen wie Erdwärmekörbe oder die klassischen Flachkollektoren, die halt auch im Garten verlegt werden, Grundwasserbrunnen.
Die oberflächennahe Geothermie ist besonders gut geeignet für Häuser, die bereits sehr gut gedämmt sind. Neubauten zum Beispiel, denn diese haben oft einen niedrigeren Energie- und Wärmebedarf.
Und dann haben wir die Tiefengeothermie. Man spricht von Tiefengeothermie, also in Österreich ab 300 Meter Tiefe unter der Erdoberfläche. Hier erschließt man meistens also heißes Wasser, also Thermalwässer in unterschiedlichen Tiefen. Aber eben klassischerweise sind Tiefenbohrungen so ab einem Kilometer bis mehrere Kilometer, so bis 4.000, 5.000 Meter tief.
Und diese Tiefengeothermie, die auf diese millionenalten Heißwasservorkommen zurückgreift, soll jetzt die Fernwärme auf ein neues Level heben.
Ganz klassisch besteht ein Tiefengeothermie-Projekt aus einer Förderbohrung und einer Reinjektionsbohrung.
Das warme Wasser wird aus vielen Metern Tiefe nach oben geholt. Und dann
kommt auch nicht direkt in den Kontakt mit der Atmosphäre, sondern wird über einen Wärmetauscher geführt im Geothermiekraftwerk. Und man sagt dann, das ist das thermisch abgearbeitete Wasser, also die Wärme wurde entnommen und das Wasser wird so, wie es ist, also minus der Wärme, wird dann wieder in den Untergrund wieder zurück. Also man sagt reinjiziert, man darf kein Wasser abpumpen und das irgendwo dann an der Oberfläche sozusagen versickern lassen, man muss das wieder zurückführen.
Also zusammengefasst, heißes Wasser wird über eine Bohrung nach oben befördert und landet in einer Geothermieanlage. Hier wird die Wärme, vereinfacht gesagt, getauscht. Das etwa 100 Grad heiße Wasser von unten erhitzt über einen Wärmetauscher das Wasser im Fernwärmenetz. Und dieses aufgeheizte Wasser sorgt dann für warme Wiener Wohnungen. Das abgekühlte Formationswasser wird anschließend wieder in die Tiefe geschickt. Dort erwärmt es sich erneut. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Immer und immer wieder. Der geschlossene Wasserkreislauf lässt sich schier endlos nutzen. Und genau das macht die Geothermie so effizient und wichtig für ein klimafreundliches Wien 2040. Und es gibt noch weitere Vorteile. Zum Beispiel ist die Geothermie, Edith Haslinger fasst es in einem treffenden Wort zusammen, landschaftsschonend.
Das ist ja eine praktisch fast unsichtbare Technologie, weil es ist ja die Nutzung von Wärme aus dem Untergrund. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Man sieht maximal vielleicht in Technikräumen die Wärmepumpen oder die, also bei tieferen Kraftwerken, die Kraftwerksgebäude, Geothermiekraftwerk, sonst sieht man ja von der Geothermie nichts.
Eine Technologie, die es schafft, unsere Wohnung zu wärmen, ohne viel Raum im Stadtbild einzunehmen, die klimaschonend ist und immer vorhanden. Okay, wo ist der Haken?
Wenn man bohrt, weiß man im Vorhinein nicht, ob man wirklich diese Schicht antrifft, die man gern hätte, oder ob das genug Wasser hat, was man halt braucht für die Geothermieanlage. Also das ist einerseits dieses Risiko, das nennt man im Fachjargon Fündigkeitsrisiko.
Denn das Wasser muss bestimmte Temperaturen haben und ausreichend vorhanden sein, damit dieser geschlossene Wärmekreislauf funktionieren kann. Und damit zurück zum Wiener Becken. In Aderklar, einer kleinen österreichischen Gemeinde an der Wiener Stadtgrenze, beginnt die Geschichte der Wiener Tiefengeothermie. Unter Aderklar das Wiener Becken. Bei einer Bohrung sind Forschende auf eine wasserführende Gesteinsschicht gestoßen. Die Geburtsstunde des sogenannten Aderklar-Konglomerats. Über mehrere Quadratkilometer, weit über Aderklar hinaus, erstreckt sich diese Gesteinsschicht in etwa 2500 bis 4000 Metern Tiefe. In ihr befindet sich etwa 100 Grad heißes Wasser. Und zwar Unmengen davon. So zumindest die Hoffnung. Was es jetzt braucht, ein Gespür dafür, wie es da unten wirklich aussieht.
Die Bohrungen kombiniert mit der Seismik, die es im Wiener Becken wirklich ganz exzellent gibt, das ist ein Blick in die Vergangenheit. Was Schönes kann es eigentlich für einen Erdwissenschaftler gar nicht geben.
Matthias Harzhauser, der Geologe, weiß, dieser Blick in die Vergangenheit verrät uns viel über die Gegenwart. Und damit auch über die Zukunft. Um das geothermische Potenzial im östlichen Raum Wiens zu erforschen und damit auch das Aderklarer Konglomerat, wurde das Energieforschungsprojekt Geotief Wien von Wien Energie initiiert. Eines der Ziele? Ein 3D-Modell des Untergrunds. Und dafür leuchteten die Forschenden mit Hilfe der Seismik quasi in den Untergrund hinein.
Kann dann wie mit dem Flugzeug durch diese Seismik durchfliegen, 3D, und kann alte Landschaften rekonstruieren.
Das Forschungsprojekt sollte jedoch nicht nur Potenziale bewerten, Stichwort Fündigkeitsrisiko, sondern auch prüfen, ob etwas schiefgehen kann. Denn ein Vorurteil, dem Edith Haslinger manchmal noch begegnet, ist, dass Geothermiebohrungen Erderschütterung auslösen können.
Viele Länder schreiben ein seismisches Monitoring vor. Das heißt, es wird im Umkreis rund um die Bohranlage oder auch um das Geothermiekraftwerk werden dann seismografische Messgeräte aufgebaut und es wird ständig gemonitort, um irgendwelche, das heißt dann induzierte Seismizitäten auszuschließen.
Die Geothermie ist sicher, zuverlässig und erprobt. Viele Länder weltweit nutzen sie, und zwar schon lange. In den USA, genauer gesagt in Idaho, gibt es bereits 1892 das erste geothermische Fernwärmesystem. Damit wurden etwa 200 Häuser geheizt. In Island wird 100% der Wärmeversorgung geothermisch gelöst. Kaum ein Land prüft derzeit nicht, welche Rolle Geothermie zukünftig im Wärme- und auch im Energiemix spielen kann.
Also es gibt Tausende und Zehntausende Anlagen weltweit, die ohne Probleme laufen. Aber man muss das ganz offen kommunizieren, auch die Sorgen und Ängste adressieren und da wirklich Aufklärung betreiben.
Sich ein Bild zu machen, das ist also nicht nur für die Forscherinnen und Forscher wichtig, sondern auch für die Wienerinnen und Wiener. Dafür braucht es eine transparente Kommunikation.
In Wien wird das ganz vorbildlich gemacht, also mit Besucherzentren rund um diese Tiefbohrung, wo sich wirklich die lokale Bevölkerung oder Interessierte von weiter her informieren können, wo Leute, die direkt im Projekt involviert sind, auch Auskunft geben und alle Fragen beantworten. Man kann sich den Bohrturm von der Nähe anschauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade bei so tiefen Geothermie-Projekten frühzeitig auch die Bevölkerung oder lokale Akteure einbindet, sie informiert. Dann kann man schon recht viel von den Sorgen und Ängsten abfangen.
Die Tests des Forschungsprojekts Geotief Wien verliefen vielversprechend. Um jetzt den Plan Realität werden zu lassen, wurde 2023 das Joint Venture DEEP gegründet, von Wien Energie und OMV. Knapp ein Jahr später, im Dezember 2024, begann die erste Bohrung in Aspern. Hier soll die erste Geothermieanlage Wiens entstehen. Und sie soll ab 2028 bereits 20.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen. Wie das genau gelingen soll, welche nächsten Meilensteine jetzt anstehen und ob die ersten Bohrergebnisse Grund zur Hoffnung geben, darüber spricht Barbara Fleißner. Und zwar mit diesen beiden.
Wir haben ein großes Potenzial unter Wien. Wir haben eine wasserführende Schicht, die wir nutzen können, alles Wärmequelle für die Wärmeversorgung.
Das ist Husbe Rezania.
Er ist Geschäftsführer des eben angesprochenen Joint Ventures DEEP. Und Abteilungsleiter für den Ausbau der erneuerbaren Wärmeerzeugung bei Wien Energie.
Im Dezember 2024 war es dann endlich soweit. Also da war dann der lang ersehnte Bohrstart.
Und das war Helene Mooslechner von Wien Energie. Sie ist Projektmanagerin bei DEEP.
Und mit ihnen wird es jetzt ziemlich operativ. Wie tief wurde bereits gebohrt? Lohnt sich die Geothermie finanziell? Und warum ist sie so preisstabil und versorgungssicher für die Wienerinnen und Wiener? Barbara Fleißner spricht mit Husbe Rezania und Helene Mooslechner. Los geht's.
Herzlich willkommen, Frau Mooslechner. Herr Rezania, ich freue mich sehr, mit Ihnen da jetzt einzutauchen, inhaltlich und bildlich quasi in die Tiefe zu gehen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Starten wir, bevor wir inhaltlich da so richtig abtauchen, mal mit so einer kleinen Vorstellung in die Zukunft. Wien in 15 Jahren, das wäre ja 2040. Was hat sich da verändert? Welche Bilder haben Sie da vielleicht schon vor Augen, Frau Mooslechner?
Also in 15 Jahren, wie Sie gesagt haben, es ist ja schon 2040, sprich die Klimaziele haben wir da hoffentlich schon erreicht. Also mein Idealbild wäre, Wien ist noch ein bisschen grüner, es ist ein bisschen ruhiger und es ist noch ein bisschen lebenswerter, die Stadt, wie sie jetzt eh schon ist. Genau. Und also das wäre so das Idealbild, wenn man sich eben da die Sektoren anschaut bezüglich der Dekarbonisierung, sprich der Klimaneutralität, wenn wir dann den Wärmesektor, den Verkehrssektor und auch den Stromsektor uns anschauen, da ist es grundsätzlich so, dass der Wärmesektor, das beachtet man oft nicht, aber dass der Wärmesektor eigentlich den höchsten Energiebedarf hat. Und nur dazu hat er neben dem Verkehrssektor den niedrigsten erneuerbaren Anteil. Also sprich, da ist ein großer Hebel und ein riesiges Potenzial, den Wärmesektor zu dekarbonisieren. Ja, also da müssen wir einfach schauen, dass der Anstieg des erneuerbaren Anteils im Wärmesektor, der muss künftig forciert werden. Ein zentraler Hebel ist in dem Fall die Dekarbonisierung des Fernwärmebedarfs, der Fernwärme in den Ballungszentren. Also Linz hat eben eines der größten Fernwärmenetze in Europa, ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz. Und da ist eben ein großer Hebel, dass wir dieses Fernwärmenetz dekarbonisieren.
Herr Resania, das Wien 2040, wie sieht das in Ihren Augen quasi dann aus?
Naja, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und das sollte eigentlich so bleiben. Es wird alles sauberer und es ist eine sehr gute Luft ist da. Energie wird vor Ort produziert, vor Ort verbraucht. Eine extreme hohe regionale Wertschöpfung ist da. Eigentlich das Vision, wie eine sehr schöne Stadt in 2040 ausschauen sollte. Das stelle ich mir vor, ja.
Wenn wir gleich im Jahr 2040 bleiben, Wien möchte ja klimaneutral mit Wärme versorgt werden dann. Die Tiefengeothermie, also wenn man dann unter 300 Meter in die Erde hineingeht, spielt da ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei diesem Plan. Warum das? Welches Potenzial versteckt sich denn in der Tiefengeothermie?
Naja, ganz einfach, weil einfach die Technologie eine sehr coole Technologie ist, obwohl wir über Wärme reden. Wir haben ein großes Potenzial unter Wien. Wir haben eine wasserführende Schicht, die wir nutzen können, alles Wärmequelle für die Wärmeversorgung. Der große Vorteil daran ist auch halt wetterunabhängig und ist auch 24/7 verfügbar. Das macht das halt die Technologie als eine Grundsatzanlage sehr nutzbar. Und somit aufgrund des hohen Potenzials rechnen wir damit, dass wir bis 2040 rund 200.000 Haushalte in Wien rein nur mit dieser Technologie, mit Wärme, mit erneuerbarer Wärme aus der Region auch dann versorgen können.
Wow, 200.000 Haushalte. Und Sie haben es auch wirklich auf den Punkt gebracht, als ich mich beschäftigt habe. Damit habe ich mir auch gedacht, hey, das ist richtig cool. Es ist wirklich eine coole Technologie. Frau Wurst-Lechner, wenn wir mal mit Ihnen vielleicht so in die Tiefe wirklich abtauchen. Die Geothermie liefert Wärme. Wie genau funktioniert das?
Genau, also grundsätzlich, Sie haben es ja schon angesprochen, wir reden da von der Tiefengeothermie ab 300 Meter. In unserem Fall sind wir ungefähr bei 3000 Meter, wo wir auch 100 Grad heißes Heißwasservorkommen haben. Wir in Wien sprechen aber explizit von der hydrothermalen Geothermie. Hydrothermal deswegen, das heißt, ich habe eben eine wasserführende Gesteinsschicht. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da ein See ist im Untergrund in 3000 Meter Tiefe, sondern dass das in den Gesteinsporen gespeichert ist, dieses warme Wasser. Also wie wenn man sich einen Schwamm vorstellt, wo eben dieses Wasser drinnen ist. Genau, und die Funktionsweise ist, man braucht eben für eine Geothermieanlage zumindest zwei Bohrungen. Die eine Bohrung ist eben dafür, dass das heiße Wasser an die Oberfläche, also zutage, gepumpt wird. An der Oberfläche wird dann die Wärme entzogen, also sprich ins Fernwärmenetz eingespeist. In Kombination auch mit einer Wärmepumpe werden wir das realisieren. Und das abgekühlte Wasser geht dann wieder zurück in das Reservoir, also in dieses Thermalwasservorkommen. Und somit habe ich dann einen geschlossenen Kreislauf, der auch erneuerbar ist, weil der stetige Wärmestrom quasi vom Erdinneren immer wieder natürlich nachkommt. Also deswegen ist es wirklich eine sehr, sehr coole Technologie.
Und auch sehr komplex, also was da alles passieren muss und auch passiert. Und da stellt sich dann immer so vielleicht für den Verbraucher und die Verbraucherin die Frage, was verändert sich denn für mich da? Also wird sich da für die Wienerinnen und die Wiener in der Versorgung irgendetwas verändern, Herr Resania?
Ich vergleiche das immer halt mit dem Stromsystem. Das heißt, im Stromsystem, wenn auch erneuerbare Anlagen ins System einspeisen, macht es für mich als ein Stromverbraucher keinen Unterschied. Betätige ich dann Tastatur und dann schaltet sich der Computer ein. Genauso ist es aber der Wärme. Wenn ich einen Anschluss zur Fernwärme habe, macht bei mir, für meine Versorgung keinen Unterschied. Die Wärme kommt, jetzt kommt es halt von Geothermie, aber im Gesamtsystem macht es einen Unterschied, weil in der Energieversorgung reden wir von dem Zieldreieck Nachhaltigkeit, Preisstabilität und Versorgungssicherheit. Und alle diese drei Ziele werden mit regionaler Tiefengeothermie eindeutig erfüllt.
Das Cool zieht sich durch.
Ja, genau, das Cool zieht sich durch. Ja.
Eigentlich müsste man ja Hot sagen, aber...
Ja, ist Hot, aber ist Cool auf der anderen Seite.
Also wirklich ein großes, cooles, hottes Vorhaben. Was es aber definitiv braucht, sind viele Experten unter der Erde, über der Erde, und genau deshalb wurde ja das Joint Venture Deep von Wien Energie und OMV ins Leben gerufen. Ein Joint Venture mit viel Potenzial, mit Visionen, auch schon, ich traue mich schon zu sagen, auch schon mit Erfolgen, oder Frau Mooslechner?
Genau, also Sie haben es angesprochen, Joint Venture, das heißt, es geht um die Zusammenarbeit. Ja, also wir haben da wirklich die zwei kompetenten Partner, die OMV, die sehr viel Know-how hat, was den Untergrund angeht, die sehr viele Daten hat, die schon tausende Bohrungen im Wiener Becken abgeteuft, also durchgeführt hat. Also die haben einfach einen großen Datenschatz und sind da sehr kompetent auf dem Gebiet. Aber zum anderen auch die Wien Energie, die sehr viel Know-how im Bereich Anlagentechnik hat, aber auch Fernwärmetechnik. Und diese beiden Kompetenzen und Disziplinen quasi von Untertage und Obertage zusammenzubringen, das ist quasi das Ziel des Joint Ventures und eben das Projekt. Das ist immer ein komplexes Projekt und man muss da die verschiedenen Disziplinen zusammenbringen. Und das ist eben gut, dass wir dort diese beiden kompetenten Firmen haben, ja, wo jeder diesen Teil des Know-how dazu beiträgt. Es ist grundsätzlich schon einiges passiert in dem Projekt. Also wir bohren ja aktuell oder wir sind ja gerade dabei, die erste Tiefengeothermieanlage umzusetzen. Das hat schon begonnen im Dezember 2023, wo wir die ersten Bestellungen durchgeführt haben für sogenannte Long Lead Items. Also das sind Materialien, die zum Beispiel Rohre, die eine sehr lange Vorlaufzeit haben. Also die haben ein Jahr Lieferzeit und da wurden da schon die Bestellungen aufgegeben. Im Herbst 2024 ist dann schon mit dem Bohrplatzbau begonnen worden, inklusive der ganzen Infrastruktur. Man braucht eine Zufahrtsstraße, man muss den Kanal anschließen, man braucht einen Strom vor Ort. Also das ist schon im Herbst dann passiert und im Dezember 2024 war es dann endlich soweit. Also da war dann der lang ersehnte Bohrstart für die erste Bohrung. Das hat eben dann dort begonnen, genau. Am 17. Dezember, genau. Das war ein schönes Vorweihnachtsgeschenk für uns alle und für das ganze Projektteam natürlich. Genau, also die Bohrungen, die passieren aktuell und die werden bis Ende Mai dann abgeschlossen sein. Ein Fördertest, der dann passiert. Und anschließend ist dann die Errichtung der Obertageanlage geplant und die voraussichtliche Inbetriebnahme der gesamten Anlage ist dann Mitte 2028 geplant.
Resania hat einen ganz genauen Tag im Kopf, wann die Bohrung begonnen hat, aber das ist auch logisch, denn das finde ich ja apropos komplex auch so spannend. Man hat eine Theorie, was man machen kann, was sich da in 3000 Meter Tiefe verbirgt. Aber in Wirklichkeit weiß man dann erst mit der Bohrung, ob dieser Plan auch wirklich aufgeht, ob das auch wirklich stimmt. Also das ist schon ein großer Schritt, da mal runterzukommen. In Aspern ist diese erste Bohrung jetzt vonstatten gegangen. Wo seid ihr genau? Was habt ihr schon herausgefunden? Wie nervös wart ihr genau an diesem Tag, an diesem 17. Dezember?
Genau, also wir waren natürlich sehr, sehr, sehr positiv aufgeregt. Wir haben auch die erste Bohrung, die ist schon abgeteuft. Die ist jetzt ungefähr auf 2900 Meter. Die ist schon finalisiert und verrohrt. Wir sind dann mit dem Bohrturm 12 Meter weitergerückt und wir sind jetzt aktuell bei der zweiten Bohrung.
Also, okay.
Genau. Und was wir auch sagen können, bei der ersten Bohrung haben wir auch Kerne gezogen, also über dieses Reservoir, damit wir das noch besser verstehen und noch genauer anschauen können. Und das kann man schon mal vorsichtig optimistisch sein, dass das gut funktioniert und auch mit den Parametern, mit denen wir so gerechnet haben, was zum Beispiel die Förderrate, die künftige angeht, da sind wir vorsichtig optimistisch.
Ab wann kann man dann sagen, ja, es hat geklappt, ja, der Plan ist umzusetzen?
Das ist dann erst mit dem Fördertest, also nach Abschluss der Bohrungen Ende Mai und anschließend den Fördertest, dann kann man es sagen.
Im Sommer wissen wir es
dann. Im Sommer, genau.
Also tatsächlich heuer schon, sehr cool.
Ja.
Was habt ihr an diesem ersten Tag gemacht? Das will ich jetzt schon noch wissen. Der Herr Resania hat, glaube ich, ganz genau im Kopf, was er getan hat.
Na, es gab halt eine große Feierlichkeit mit vielen Menschen, die dazu gekommen sind. Es ist halt im Endeffekt so, es geht halt um 8 Jahre Vorbereitung. Und der Tag war halt ein großer Meilenstein. Natürlich ist der Bohrbeginn, die Ergebnisse haben wir auch gesagt, ist halt erst im Sommer da. Aber trotzdem war ein sehr großer Meilenstein. Wir haben dann halt mit einer konkreten Umsetzung begonnen und dafür haben wir 8 Jahre lang eigentlich sehr lange Zeit halt gearbeitet, ja.
Für ein Unternehmen, für so ein großes Unternehmen wie für Wien Energie, welche schwierigen Aspekte gibt es für dieses Unternehmen? Wo schaut man da besonders hin?
Also prinzipiell, nachdem Wien Energie auch ein Tochterunternehmen der Wiener Stadtwerke ist, war eigentlich ein Vorteil, weil bei den Energieversorgungsunternehmen denken die immer langfristig. Und bei so einem Thema braucht man auch die langfristige Sichtweise und Denkweise. Und es war auch halt von Anfang an, wie wir auch halt mit der Forschung begonnen haben, war das Thema Tiefengeothermie in der strategischen Ausrichtung der zukünftigen Firmen auch verankert. Natürlich noch nicht sehr gut fassbar, aber man hat schon gewusst, okay, wenn wir dekarbonisieren, brauchen wir auch Tiefengeothermie. Und daher war es dann halt viel einfacher, im Unternehmen auf Ressourcen zuzugreifen, Supportabteilungen halt beizubeziehen. Und es war auch das Thema, je mehr man in das Thema eingestiegen ist, hat man auch halt mehr Unterstützung von Unternehmen auch bekommen. Also das war schon, eigentlich ist schon ein sehr guter Vorteil von der Stadtwerke oder beziehungsweise von Wien Energie gewesen. Natürlich, die Herausforderung ist es, wir haben mit dem Forschungsprojekt mit 2 Personen dann eigentlich begonnen. Das Team ist jetzt wesentlich größer geworden und man geht dann von Forschung bis zur Umsetzung und das Team muss sich auch dementsprechend entwickeln oder halt umorientieren. Und das ist auch natürlich ein sehr spannendes Thema gewesen, halt innerhalb des Teams oder der Abteilung, wie man das Thema entwickelt. Und am Ende des Tages ist das Thema ist auch halt bei Geothermie, ist trotzdem eine Technologie, die so sehr hohe Investitionen benötigt, hat auch entsprechende Risiken, die jetzt halt mit dem Förderregime, die in Österreich vorhanden sind, auch nicht abgedeckt werden. Und damit muss man auch als Unternehmen umgehen. Wir sind auch damit umgegangen, indem wir dann Partnerschaften gesucht haben. Das heißt, dann hat sich dann Wien Energie mit OMV in den gemeinsamen Joint Venture zusammengetan, um mit Risikoteilung auch dieses Potenzial nutzbar zu machen.
Das hohe Investment, da stellt sich dann gleich auch mal die Frage, wie wirtschaftlich ist da dann Geothermie im Vergleich zu anderen erneuerbaren Wärmequellen?
Also prinzipiell, es ist ein hohes Investment, aber ist verbunden mit sehr geringen Betriebskosten und einer sehr langen Lebensdauer. Das heißt, ist aus unserer Sicht ist die Technologie ist auch eine Grundlasttechnologie, ist eine sehr wirtschaftliche, also ist für die Preisbildung für die Endkunden auf jeden Fall die richtige Auswahl an Technologie, um die Preisstabilität bei den Endkunden gewährzuleisten. Und somit ist, wie gesagt, es hat nur das Thema halt die hohe Investition mit Risiko ist dann halt diese Schwelle, wo man halt nicht in die Technologie hineinkommt. Und mit dieser Partnerschaft mit der OMV haben wir auch diese Schwelle überwunden. Wenn das kommt, dann ist es auf jeden Fall der richtige Schritt für die Stadt Wien.
Vor allem das Thema Versorgungssicherheit ist hier halt natürlich
ja, auf jeden
ganz
Fall.
Weit oben in der Liste.
Auf jeden Fall.
Es ist jetzt noch ein bisschen was zu tun, nennen wir es mal so. Macht Sie das nervös? Herr Resania, fangen wir mit Ihnen an.
Nervös nicht, aber man geht halt bedacht und respektvoll an das Thema ran. Die Frau Moslichner hat es auch erwähnt, es ist keine wie soll ich sagen, die Technologie ist auch nicht so 0815 Technologie, hat entsprechende Herausforderungen und man muss auch das richtige Tempo finden für die zukünftigen Projekte. Und das ist halt das Thema, aber nervös bin ich nicht, nein.
Frau Moslechner, die erste Anlage, da geht es gerade mal los, sagen wir mal so, es schaut auch gar mal gut aus, 7 Anlagen sollen es dann im Endeffekt sein. Also wie gesagt, es ist ein bisschen was zu tun, wie schaut es mit Ihnen und der Nervosität aus?
Also grundsätzlich kann ich mich da an das anschließen, was der Rezania gesagt hat, nervös nicht. Man hat schon Respekt davor, es ist ein großes Projekt, aber ich sehe es auch so, wir haben, wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben gute Partner. Ja? Wir haben die OMV, wir haben die Wien Energie mit sehr guten Leuten in dem Projekt drinnen und von dem her sehr zuversichtlich und freudig, was kommt. Ja.
Und nur einfach ein Beispiel, heute haben wir einen Termin gehabt, wo wir den Kickoff-Termin für das nächste Projekt besprochen haben und geht schon mit dem nächsten Projekt dann los. Das heißt, es ist auch, wie gesagt, Tempo ist wichtig, Bedachtheit ist wichtig, wir müssen auch die Ergebnisse von dem ersten Projekt auch einarbeiten in unseren Ergebnissen, ja.
Ich glaube, bei Ihnen wird es in den nächsten Jahren nicht langweilig werden.
Nein, War es auch nicht langweilig, bleibt auch nicht langweilig.
Ja, ja. Das glauben wir auch nicht. Aber das freut uns eh, sonst würde man es ja nicht machen.
Das glaube ich auch. Zum Abschluss noch so eine letzte Frage. Was waren denn so die oder das absolute Highlight bei diesem Projekt bisher für Sie, Frau Mooslechner?
Also für mich war eigentlich das Schönste, liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit, das war 2021, wie wir diesen Forschungsfördertest gemacht haben. Da haben wir aus einer alten Bohrung, die damals dieses Aderklar-Konglomerat, also dieses Heißwasservorkommen durchbohrt hat, die haben wir geöffnet und da haben wir das erste Mal das heiße Wasser zutage gefördert. Und das war so der Beweis und das letzte Puzzlestück in einem langen Forschungsprojekt, wo wir dann, das war dann so dieses Hackerl-Check, okay, wir haben es bewiesen, es ist ein heißes Wasser, das war ein kalter Dezembertag, wo das raufgekommen ist, das haben wir in Becken quasi, wurde das zwischenzeitlich gelagert, das hat sehr schön gedampft und somit war das wirklich der Beweis, okay, die Modelle, die stimmen, da ist wirklich ein Wärmeschatz unter unseren Füßen, den wir für die Stadt Wien heben und nutzen könnten.
Ich habe Fotos davon gesehen, superschön. Ja. Herr Resani, wie war es bei Ihnen? Was war Ihr absolutes Highlight für diesem Projekt bisher?
Ja, an dem Tag, was die Frau Mooslechner gesagt hat, war ich halt in Väterkarenz. Das heißt, da konnte ich nicht dabei sein, aber habe ich die Nachricht bekommen, hat mich auch gefreut. Für mich war einfach die Feierlichkeit, wie ich auch vorhin erwähnt habe. Wir haben mit 2 Personen begonnen bei dem Thema und dann bei der Feierlichkeit waren über 50 Personen. Das zeigt schon, wie groß das Thema jetzt schon mittlerweile geworden ist. Und das hat mich wirklich gefreut. Ja, das war auch für mich halt der Moment, wo man dann halt schon halt eine Stunde halt dann spazieren geht und nichts tut und ja, einfach den Moment genießt, ja.
Diese Feierlichkeiten am 17. Dezember.
Genau.
Schön. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen Einblick, dass wir da auch so ein bisschen mitleben durften und dabei sein durften. Und alles Gute noch, viel Erfolg. Wir sind schon gespannt, wann da die nächsten Schlagzeilen kommen.
Wir auch, Dankeschön.
Danke, vielen Dank.
2028 sollen bereits 20.000 Haushalte mit Hilfe der Geothermie beheizt werden. Das ist bald, sehr bald. Fragt man einen Geologen nach einer Einschätzung, beispielsweise wie der sich Wien in 15 Jahren vorstellt, dann bekommt man eine lieb gemeinte Abfuhr.
Das ist mir zu jung, ne? 2040 ist zu nahe. Wenn Sie mit einem Geologen über die Zukunft reden wollen, müssen Sie weiterschauen, weil wir natürlich in Millionen denken.
Eine Sache ist für Matthias Harzhauser, den Mann, der in großen Zeitspannen denkt, dann aber doch ganz klar.
Der Schritt in die Moderne passiert jetzt mit der Geothermie und bis 2040 wird es hoffentlich so weit ausgebaut sein, dass ein Großteil Wiens davon abhängig ist und zwar im positiven Sinne.
Und genau darauf setzt auch Edith Haslinger. Die Vorteile der Geothermie liegen einfach zu sehr auf der Hand.
Ich sage immer, Geothermie ist sozusagen der Alleskönner unter den Energieformen. Es ist eine Energieform, die unter unseren Füßen steckt, also die uns unabhängig auch macht von externen Brennstoffen, vor allem fossilen Brennstoffen, die wir überhaupt nicht mehr haben wollen. Geothermie ist in der einen oder anderen Form praktisch überall einsetzbar, weil es eben verschiedene Technologien umfasst und verschiedene Temperaturen.
Wien am Meer. Ja, das ist vorbei. Aber statt darum zu trauern, denken Sie hier gerne an die 20 Meter langen Haie, gibt es viel mehr Grund zur Freude. Das warme Wasser schlummert seit Jahrmillionen unter den Füßen der Wienerinnen und Wiener. Jetzt ist es an der Zeit, es zu nutzen. Schon sehr bald sorgt es als erneuerbare Wärmequelle verlässlich für Wärme in Wien und dafür, dass die Stadt ihre Klimaziele 2040 erreicht. Wie das mit Hilfe der anderen erneuerbaren Energien gelingen soll, das schauen wir uns in der nächsten Folge einmal genauer an. Auf zu Sonne, Wind und Wasser. Das war Energievoll. Eine Podcast-Serie zur Energiewende, präsentiert von Wien Energie. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, der Kreativagentur des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross. Vielen Dank fürs Zuhören.